Guten Abend, liebe Geschwister. Mein Thema heute Abend lautet: Dein Reich komme. Ein Wort aus Matthäus 6, Vers 10 aus der Bergpredigt.
Ich tue klein wenig.
Bisschen. Nicht zu viel, sonst sehe ich mein Manuskript nicht mehr so richtig. Oh. Schon gut. Dein Reich komme, nach Matthäus 6, Vers 10. Da gibt es aber einen Zusatz. Heilswege im Reiche Gottes. Dein Reich komme. Sonntag für Sonntag betet man in den Kirchen: Dein Reich komme. Einen Satz, wie ich schon erwähnte, aus dem Vater unser. Die wenigsten Kirchenbesucher werden aber wohl wissen, was damit gemeint ist. Trotzdem tut es gut, dass diese Bitte ausgesprochen wird, denn damit erbittet man das Reich Gottes und Gott wird eines Tages diese Bitte erfüllen. Nicht wahr? Auch Paulus hat das Reich Gottes verkündigt. Und in Wirklichkeit tun wir es auch. Das steht doch in Apostelgeschichte 28, Vers 31. Ich habe jetzt diesen Vers gewählt, da könnte man auch andere Verse wählen. Paulus verkündigt das Reich Gottes und was den Herrn Jesus Christus betrifft. Doch, was ist das Reich Gottes? Das muss erst geklärt sein. Im Griechischen und Hebräischen geht es in erster Linie nicht um das Reich, sondern um den Herrscher, nämlich den König. Im Deutschen haben wir mit einer Akzentverschiebung gegenüber den Grundsprachen zu tun. Das ist einfach unsere Sprache, wie wir auch denken und leben. Basileia und Malchut muss man zuerst, als Basileia griechisch und Malchut hebräisch, muss man zuerst als Königtum oder meinetwegen auch Königsherrschaft bezeichnen und danach erst als Königreich. Im Englischen und Französischen ist es ähnlich wie in den Grundtexten. Kingdom, das kennen wir alle, United Kingdom, und Royaume, Französisch, decken sich mit diesen Grundsprachen. Im Hebräischen heißt der König Melech und das Königtum Malchut, und im Griechischen heißt der König Basileus und das Königtum Basileia. Es geht zuerst, um es zu wiederholen, um den König und dann erst um das Reich. Wenn nun Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, wenn er da ist, dann heißt das, dass der König mit seiner Königsherrschaft und Königswürde mitten unter uns ist. Ich hatte da als junger, wie alt war ich, weiß ich nicht, als junger Mensch, sage ich mal, mit diesem Vers ein Problem. Ich bin da und das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, das passt doch nicht. Wo ist das Reich? Aber wenn wir übersetzen, wie vom Urtext her oder vom Grundtext her gesagt, mit Königtum, dass ich bin da, dann ist die Königsherrschaft, ist das Königtum da. Das verstehen wir. Macht auch Sinn. Natürlich gehört zum König auch ein Reich, eben das Reich Gottes. Denn Jesus ist ja nicht so ein König Johann ohne Land. Kennen Sie den schon gehört? Johann ohne Land, den lernen Sie in der Geschichte. Müssen Sie lernen, denn der hat einiges verbrochen, was wir in der Geschichte lernen müssen. Englisch John Legland, das war einmal ein König in England, regierte von 1167 bis 1216. Diesen Namen gab sein Vater nach einem missglückten Feldzug gegen Irland. Nicht wahr? Na, der Vater sagt, du bist so ein Johann ohne Land. Naja, So, nun geht es weiter. Was ist das? Königtum Jesu, Königtum Gottes. Es gibt zwei Königreiche. Einmal das Königreich der Himmel oder das tausendjährige Reich. Und dann das eigentliche Königreich Gottes. Und nun bin ich schon an einem ersten Ziel angekommen. Auf der neuen Erde. Dann beherrscht Gott bzw. der Sohn natürlich noch als König im Himmel oder in den Himmeln, was ich besonders gut aus Lukas 19, Vers 1 folgende ableiten lässt. Da ging einer weg, um ein Königreich einzunehmen. Eben Jesus ging weg als König, um als König im Himmel zu herrschen. Über das Königreich Gottes oder das Königtum. Ich sage jetzt immer Königreich wahrscheinlich, einfach aus der sprachlichen Übung, die wir haben oder Kenntnis, und meinen damit natürlich immer Königreich als Königtum oder Königsherrschaft. Über das Königreich Gottes herrscht viel Unklarheit. Ich will mit dieser Schrift, nein, ich habe was aufgeschrieben, stimmt, oder mit diesem Vortrag versuchen, etwas Klarheit in dieses Thema hineinzubringen. Und dann will ich natürlich über die Heilswege noch sprechen. Ich könnte dieses Thema auch überschreiben, das Geschehen nach dem dicken schwarzen Strich. Nun wird jeder fragen, was meint er da oben eigentlich mit dem dicken schwarzen Strich? Ganz einfach. Wenn man einen Plan der Heilsgeschichte, genannt Heilsplan, zur Hand nimmt und solche Pläne werden von verschiedenen Verlagen und Personen herausgegeben, dann folgen auf das Ende des Millenniums oder tausendjährigen Reiches noch einige Schlussinformationen zum Ende unserer alten Erde. Nicht 2. Petrus 3, Vers 12, die alte Erde verbrennt. Und manchmal auch nur Jesaja 24, 19 und einige andere Verse, wo einfach über das Ende unserer alten Erde gesprochen wird. Und dann wird noch der große weiße Thron dargestellt und dann kommt ein dicker schwarzer Strich. So. Und da sieht man hinter dem dicken schwarzen Strich noch das neue Jerusalem und vielleicht noch den Feuersee. Und dann folgt in großen, dicken Lettern Ewigkeit. So, Ewigkeit. Liebe Zuhörer oder liebe Geschwister, da geht es doch erst richtig los. Da geht es erst richtig los nach dem dicken schwarzen Strich. Und das ist mein Thema heute Abend. Dorthin führt doch das Ziel der Heilsgeschichte. Es hat mich schon immer interessiert, was hinter dem dicken schwarzen Strich kommt. Aber die Autoren der Heilspläne schweigen unisono. Mein Anliegen ist heute Abend, hinter diesen schwarzen Strich, dicken schwarzen Strich zu schauen. Und dabei kommen doch einige erstaunliche Ergebnisse hervor, nämlich die Ewigkeit lebt. Die Ewigkeit lebt. Und hat einer mal, das war in unserem uralten Gesangbuch drin, O Ewigkeit, du Donnerwort, war das eine Lied, der hat noch was anderes reingemacht, O Ewigkeit, du Freudenwort, nicht wahr? Da freuen wir uns doch, dass es eine Ewigkeit gibt. Wir reden immer die Freude in der Ewigkeit, ja? Wir reden auch von anderen Dingen, natürlich im Gericht, weiß ich wohl, aber das ist eigentlich unser Thema. Überschrift, neue Überschrift, das Ende des tausendjährigen Reiches und der Beginn der neuen Erde. Am Ende des tausendjährigen Reiches, das gehört ja zu unserem Grundwissen, wird Satan noch einmal freigelassen. Er verführt die Bewohner des Erdkreises und zum letzten Mal ziehen Gog und Magog nach Jerusalem, nachzulesen Offenbarung 20. Feuer fällt vom Himmel und beendet dieses Tun. Und dann wird Satan, der diesen Aufstand gemacht hat, sehr schnell in den Feuersee der neuen Erde hineingeworfen. Und der Rauch der Qual, da ist dann nicht nur Satan drin, auch noch andere, das kommt noch in dem Vortrag. Und der Rauch der Qual steigt auf in die Äonen der Äonen, Offenbarung 20, Vers 10. Die alte Erde und die alten Himmel fliehen und die alte Erde verbrennt, ich habe das schon gesagt, 2. Petrus 3, 7 folgende, Begründung, wegen der Schwere der auf ihr geschehenen Übertretungen, Jesaja 24, Vers 20. Pescha steht im Hebräischen dort, ist Abtrünnigkeit, Abfall, oder heute wird das Wort in Israel benutzt als Kriminalität. Und dann werden die auf ihr geschehenen Werke, wohlgemerkt, mit ihr zusammen verbrennen. Das ist wieder ein Wort aus 2. Petrus 3, Vers 10. Die alten Werke verbrennen. Und das steht jetzt nicht im Text. Und die Sünde ist da hinabgetragen worden ins Meer, wo es am tiefsten ist. Micha 7, Vers 19. Und auch die wird sicherlich mit verbrennen. Und dann ist der alte Dreck, um es einmal so zu sagen, weg. Und jetzt beginnt etwas Neues auf der neuen Erde. Und da gibt es ein wunderbares Wort in Hiob 19, Vers 26. gezahlt, Stellen und Offenbarung und, die lasse ich alle weg, aber mir ist dieses Hiob 19, 26 so wichtig und lebendig. Der Letzte, der auf der alten Erde steht, das ist nicht der Satan, sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Hiob 19, 25. Und als der Letzte wird er auf dieser Erde stehen. Unser Herr hat alles im Griff, auch das Verbrennen der alten Erde. Und noch etwas, bei Gott gibt es kein Nirvana, nicht Nirvana ist bekannt, da geht ins Nirvana, ins Nichts. Nein, das gibt es nicht. Auch die Erde und ihre beiden Himmel werden nicht verloren gehen. Aber verwandelt, das ist etwas anderes. Nun sind wir schon auf der neuen Erde. Wir stehen vor dem großen weißen Thron. Das Gericht erscheint mir dort geordnet nach Völkern und in den Völkern wieder nach Familien. Nicht, die wurden alle zu ihren Völkern versammelt. Abraham, 1. Mose 25, Isaak, Jakob, da steht es. Oder sie wurden versammelt zu ihren Vätern. So nehme ich an, dass Gott die Toten im Totenreich ordnet nach Völkern und dann auch noch innerhalb der Völker nach Familien. Es ist denkbar, nicht aufgrund dieser Texte, dass sie versammelt werden zu ihren Völkern und zu ihren Vätern. Und dann beginnt das Gericht vor dem großen weißen Thron. Auch hier ist vielleicht Matthäus 25, 32 noch zu erwähnen. Da stehen die Völker vor ihm wie Schafe und Böcke und er scheidet sie nach Schafen und Böcken. Nicht wahr? Und das ist, und das geht schon auf die neue Erde. Gerichtet wird mit Büchern nach Werken. Und jetzt kommt etwas, wer nicht im Buch des Lebens gefunden wird, landet im Feuersee. Es gibt auch ein draußen, außerhalb der Stadt Jerusalems, Offenbarung 22, 15. Dazu gehört auf jeden Fall der Feuersee und vielleicht noch ein paar andere Orte. Dies kann ich ableiten aus dem tausendjährigen Reich. Draußen, wo Finsternis ist, vielleicht noch ein Ort der Gottesferne und Finsternis. Ich nehme es an, es kann sein, muss auch nicht sein auf der neuen Erde, wo dann Weinen und Zähneknirschen sein wird. Aber in Offenbarung 22, 15 steht, draußen außerhalb der Stadt, in Neuen Jerusalem, sind die Hunde und die Zauberer und jeder Täter einer bösen Tat. Dann wird noch etwas geschehen. Die Bösen aus den Nationen werden wie Töpfergefäße zerschmettert, was schon teilweise am Beginn des tausendjährigen Reiches geschehen ist. Das bedeutet so viel wie zunichte machen, in einen Zustand versetzen, in dem Gott mit ihnen nämlich arbeiten kann. Der muss erst zerschlagen und das eigene Ich muss erst zerbrochen werden. Um das, was nichts ist, und das Nichtseiende rufen zu können. Deshalb dieser Vorgang des Zerschmetterns. Das sind Gerichtswege Gottes, um wieder etwas Neues, Zurechtgebrachtes daraus zu machen. Dann sind die Götter abgetreten. Das sind die dunklen Götter, meine ich natürlich, die Götter der Nationen. Und die Lichtsengel haben Knechtsfunktion. Sie werden auch Söhne Gottes genannt, was zu seiner Zeit von Gott auch zeugungsmäßig realisiert werden wird. Ich komme noch kurz auf diese Sache zurück. Aber nun kommt etwas und ich möchte Ihnen auch hier gleich sagen, ich bin noch nicht ganz am Ende mit diesem Thema. Sie dürfen mich gerne kritisieren, auch beschimpfen meinetwegen, aber da gibt es vielleicht noch ein klein bisschen Arbeit. Aber ich möchte nicht jetzt in die Problematik eintreten, sondern Ihnen das nur sagen, dass ich da auch noch irgendwo Arbeit zu tun habe. Das Buch des Lebens. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch bei seiner Geburt in das Buch des Lebens eingetragen wird. Erst im Laufe des Lebens entscheidet Gott, ob ein Mensch ausgetragen wird oder nicht. Den Beleg finden wir bei Mose in 2. Mose 32, Vers 32 und 33. Da sagt Mose zu ihm, streiche mich aus deinem Buch. Und da sagt Gott, ich streiche aus meinem Buch, wenn ich will und nicht, wenn du willst. Ich sage es mal so etwas ungeschützt. Ich habe noch ein schönes Thema. der Feuersee und die Hölle. Ich wünsche jetzt ein paar Höllenprediger hier. Die würden mir nachher vielleicht den Kragen umdrehen. Aber lassen wir so stehen. Hier sind nur Menschen, die das nicht tun. Eine Hölle gibt es auf der neuen Erde nicht mehr. Sie verbrennt mit der alten Erde. Warum? Die Hölle ist nichts anderes als der Feuersee, von dem in Jesaja 66, Vers 24 geschrieben steht und diesen Text in Markus 9, Vers 48 teilweise auf und zitiert, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Hölle, griechisch Gehenna, hebräisch Gehinnom, und die ganze Sprachen haben dieses Wort Gehenna übernommen als Hölle. Im Deutschen heißt Hölle, kommt vom Nordischen irgendwo her oder irgend so etwas. Das ist der Begriff für Hölle und das ist dieses Tal Hinnom, in diesem Tal Hinnom, hebräisch Tal Hinnom, Sohn Hinnom, das ist der Name von dem Mann, Tal des Sohnes Hinnoms. Dort haben sie ihre Kinder durch das Feuer gehen lassen, haben also ihre Kinder verbrannt, bei lebendigem Leibe wahrscheinlich. Und das hat die Bibel als Modell der Hölle genommen. Und deshalb ist für mich und das ist vor den Toren Jerusalems. Und deshalb ist für mich die Hölle nichts anderes als der Feuersee aus Jesaja 66. Wo die Leute hinausgehen von der Stadt Jerusalem, schauen sich die Menschen an, die von Jesus abgefallen sind. Und die Kirchen und die anderen Religionen haben da eine Lehre draus gemacht. Als ob das Einzige wäre, was es gibt. Nur Himmel und Hölle gibt es. Ich sage Ihnen, da bin ich völlig überzeugt, dass die Hölle auf dieser alten Erde abläuft und dass sie mit der alten Erde verbrennt. Auf der neuen Erde hat sie nichts zu suchen. Sage ich auch warum. Das Hölle kommt 12 Mal im Neuen Testament vor, 11 Mal benutzt es Jesus. Nur in den 3 Synoptikern, nicht im Johannesevangelium. Und die 12. Stelle ist von dem Jakobus in Jakobus 3, Vers 6. Und das ist die interessante Stelle. Warum? Das Medium der Hölle ist eine schmutzbeladene, bosheitsgefüllte, von üblem Wesen geprägte Schwefel und Feuermasse. So ähnlich steht es in Jakobus 3, Vers 6. Und so etwas hat nichts auf der neuen Erde zu suchen. Der Feuersee der neuen Erde brennt von dem Feuer der Liebe Gottes. Das beweist Hohelied 8, Vers 6, wo es heißt, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, dürfen wir den zweiten Tod mit einschließen, hart wie der Scheol ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jas. Es ist eine von Gottes Liebe getragene Stätte, auch wenn sie von Feuer und himmlischem Feuer und himmlischem Schwefel brennt, für die Zeiten der Zurechtbringung. Oder zur Zurechtbringung, ganz einfach. Ein Wort, die Orthosis nach Hebräer 9, Vers 10. Und noch etwas zu beachten. Man wird nicht gerichtet wegen der Sünden, sondern wegen der Werke und dem, was an Gutem und Bösen in den Büchern steht. Auch gemäß dem Worte des Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 10, auf dass ein jeder in der Gemeinde empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Nicht wahr? Steht in der Bibel, ja. Die Sünde hat Jesus getragen. Das müssen alle wissen. Die Sünde hat Jesus getragen. Die Sache mit der Sünde wurde auf Golgatha erledigt. Sie liegt heute, ich habe es schon einmal erwähnt, im Meer, wo es am tiefsten ist. Micha 7, 19. Zudem ist der Lohn der Sünde der Tod, Römer 6, 23. Und Paulus erkühnt sich zu sagen, wer gestorben ist, der ist freigesprochen, eigentlich gerechtfertigt von der Sünde. Römer 6, Vers 7. Aber die Sündenfolge, die Werke, die sind noch lange nicht erledigt. Und um die geht es auf in den ganzen Gerichten. Es wird gerichtet in den Büchern, mit den Büchern, was in den Büchern steht und was an Werken getan worden ist. Nun noch die Frage, wer ist nun im Feuersee? Ich komme da wahrscheinlich auch noch einmal darauf zurück. Nach Offenbarung 20, Vers 15, grundsätzlich, wer nicht geschrieben gefunden wurde im Buche des Lebens. Und dann finden wir dort noch den Teufel, das Tier und den falschen Propheten. Die sind ja von der Hölle, vom Feuersee auf der alten Erde ja schon herausgehieft worden. Und schließlich in dem Feuersee der neuen Erde noch den Tod und den Hades, Offenbarung 20, Vers 14. Und danach Matthäus 25, 41, die Engel Satans, die Dämonen. Da gibt es ein Wort, Matthäus 8, Vers 29, da sagen die Dämonen, ich glaube, das war der Mann da, wo die nachher in den Schweine gefahren sind, willst du uns vor der Zeit quälen? Die wissen ganz genau, dass sie durch den Fall und Abfall und Mitfall Satans ins Gericht kommen und in die ewige Verdammnis und ewige Qual, und sie kommen in den Feuersee auf der neuen Erde, so steht es geschrieben. Und dann werden natürlich alle, die vorher in der Hölle waren, in der Gehenna, auf der alten Erde umgebettet und kommen dann in den Feuersee, wie es auch dem Tier und dem falschen Propheten ergehen wird. Die werden umgebettet aus der Hölle in den Feuersee. So, man schätzt, dass bis heute circa 30 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt haben. Sie alle. Ausnahmslos finden wir auf der neuen Erde wieder. Alle. Einen anderen Lebensort gibt es für die Menschheit nicht oder nicht mehr, wie man will. Nicht jeder landet im Feuersee. Bei den Gerichten gibt es nun eine Abstufung. Es ist unmöglich, jetzt heute Abend all das, was ich da auch sonst noch aufgeschrieben habe, vorzutragen. Aber ich denke hier an die vielen Themen in den katholischen Briefen, also Hebräer, dort gehört nicht dazu, Petrus, Johannes und so weiter, was im Alten Testament geschrieben ist, was bei Paulus geschrieben ist und in der Offenbarung. Aber es gibt eine Tatsache, es geht immer um die Zurechtbringung mit dem Ziel, alle in die heilige Stadt zu bringen. Oh. Bestätigung. Alle in die heilige Stadt zu bringen, das ist das Ziel der Offenbarung. Dort erfüllt sich dann der Missionsbefehl nach Matthäus 28 und Markus 16. Dafür ist Israel zuständig, nicht wahr? Missionsbefehl. Alle Nationen jetzt zu missionieren, die sind weder in diesem Äon noch im tausendjährigen Reich werden sie alle missioniert. Zum Teil schon, da wird das zum ersten Mal laufen. Aber das sind ja nur wenige da von den Nationen, die anderen sind im Totenreich. Aber dann auf der neuen Erde werden sie alle missioniert. Dann erfüllt sich das. Also dafür ist Israel zuständig. Und auf der neuen Erde, ich betone das, geht es sofort um die Verkündigung, sofort um die Belehrung. Ich sage Ihnen auch warum. Weil Jesus darin den Anfang gemacht hat, diese für viele unverständliche Stelle, 1. Petrus 4, Vers 6, wird fortgesetzt werden. Es heißt, dass Jesus in den 40 Tagen hinabging ins Totenreich und den Toten predigt, gewissen Toten predigten. Und da heißt es im Text, denn dazu ist auch Toten gute Botschaft verkündigt worden, auf dass sie gerichtet werden möchten, dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben möchten Gott gemäß nach dem Geiste. Das ist das Programm für die neue Erde, die Fortsetzung der Belehrung und Evangelisierung der Toten durch zunächst einmal Israel. Auf die Gemeinde komme ich noch zu sprechen. Und dann die Engel. Genau dasselbe. Dazu antwortet wiederum Petrus. Und noch eine noch schwerer verständliche Stelle. Und da heißt es von Jesus, er hinabging ins Totenreich und er predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs. Und dann wird nicht nur den Menschen gepredigt, sondern allen ungehorsamen Engeln, wo immer sie auch sich befinden mögen. Das wird dann die wesentliche Aufgabe der Gemeinde sein. Dafür ist die Gemeinde zuständig. Ich habe mir nun Gedanken gemacht, was finden wir auf der neuen Erde vor? Ich habe schon einige Orte und Gruppen und Gruppierungen genannt, die ganze Menschheit, den Feuersee, die Engel, die ungehorsam waren. Anschließend will ich auch noch etwas weiteres ausführen. Aber eine Gruppe von Menschen habe ich noch nicht erwähnt, und das sind die, die nach dem Gericht vor dem großen weißen Thron sofort in die heilige Stadt dürfen. Solche Leute gibt es. Das sind nicht wir, nicht dass jemand auf dumme Gedanken kommt. Das sind wir. Wir sind doch bei Jesus und wir sind ein Teil des Leibes Christi. Das hat mit uns nichts mehr zu tun. Auch vor dem großen weißen Thron ist Jesus als Haupt und wir als Glieder mit dabei. Hier geht es mit etwas ganz anderes. Das haben wir alles ja auch an diesen Tagen gehört. Also es gibt Leute, also Tote, die dürfen sofort in die heilige Stadt. Und dazu schlagen wir zunächst einmal Offenbarung 21, Vers 27 auf. Über die heilige Stadt Jerusalem steht Folgendes. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, die geschrieben sind in dem Buche des Lebens des Lammes. Da ist ja noch ein Buch des Lebens. Da ist mir noch echt, kann ich sagen von den Socken, aber das ist erstaunlich. Da gibt es noch ein Buch des Lebens. Und wer steht da drin? Offenbarung 13, Vers 8. Das muss ich lesen. Diesen Vers habe ich nicht aufgeschrieben. Offenbarung 13, Vers 8. Wir sind in der Endzeit, das Wort haben wir auch schon ein paar Mal benutzt in diesem Tag. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es, natürlich das Tier, anbeten. Ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Das sind vor allem die Märtyrer der Endzeit. Die Märtyrer der letzten 7 Jahre. Die kommen in das Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes, weil sie durch das Blut Jesu schon gereinigt worden sind und damit auch schon das Recht haben, in die heilige Stadt zu gehen. Nun ist auf der neuen Erde, ich habe vorhin die Frage gestellt, wer ist alles dort? Da ist Abraham da, der Vater des Glaubens, durch den wir gesegnet worden sind. Isaac, Jakob, die Väter Israels. Dann die ganzen Glaubenshelden aus Hebräer 11. Das ist ganz wichtig. Müssen Sie einmal nachlesen, heute Abend oder morgen oder diesen Tagen. Dann ist aber vor allem Gott selbst da. Der liebende Gott und Vater. Abraham wurde uns dafür zum Vorbild nach. Oder er hat Abraham als Modell und zum Vorbild genommen. Wenn es heißt bei Jakobus, Abraham war der Freund Gottes, dann steht das auch in unseren Übersetzungen in den 2 Stellen im Alten Testament. Die stehen in 2. Chroniker 20,7, Jesaja 41,8. Aber dort steht nicht Freund Gottes. Da steht Ahava, da steht der Liebende, der Liebesträger Gottes. Das war der Abraham. Und der ist auch da. Gott ist als König da. Gott, der König der Äonen. Gott, der König der Nationen. Gott, der Kyrios, der Allmächtige, der Pantokrator. Er herrscht in seinem Reich auf der neuen Erde als König. Gott ist als Richter da, steht in Hebräer 12, 18 folgende. Der Vater hat zwar alles Gericht dem Sohn übergeben, Johannes 5, 22, doch bleibt Gott der barmherzige Richter über alles, der sich über alles erbarmt und einmal alle Tränen abwischend wird. Und dann ist Jesus da. Dann ist Jesus und der Fülle Christus da. Jesus, das Haupt, wir die Glieder, wir sind vereinigt. Und das bald nach der Entrückung, wenn wir endgültig durchgerichtet sind vor dem Bema und von Gott unseren Lohn empfangen haben. Auf der neuen Erde beginnt nun die Zeit, wo wir mit Jesus alle Verheißungen durchführen. 2. Korinther 1, Vers 20. Jetzt wird das Realität, wird das umgesetzt, was wir gelehrt wurden, auch hier in Scheibenbein in Neudorf und geglaubt haben. Nicht wahr? Jetzt wird es Wirklichkeit. Bis jetzt glauben wir und hoffen und harren aus und was wir alles schon gehört haben. Dort wird es Wirklichkeit auf der neuen Erde. Dort wird es umgesetzt. Und das interessiert mich natürlich. Das ist das, was die Ewigkeit so interessant macht. Beziehungsweise das ist die Ewigkeit. Dann geht es weiter. Es gibt noch andere. Jesus als König ist da. Inri, Jesus Nazarener, Rex, das König der Juden. Nicht wahr? Jesus ist der König der Könige, der himmlische Fürst über die Könige der Erde. Auch Jesus herrscht wie der Vater als König in die Äonen der Äonen, bis er das Königreich, die Königsherrschaft, dem Gott und Vater übergibt. Mehrfach gehört, 1. Korinther 15, 24. Dann sind Mitkönige da. Ich lasse das jetzt, das führe ich nicht weiter aus. Da muss ich in Jesaja gehen, in Offenbarung. Es sind Mitkönige da. Und seine Knechte, das sind die Überwinder der Endzeit und als Könige in die Äonen der Äonen herrschen, Offenbarung 22, 4 und 5. Dann Jesus als der Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist dort. Ich komme darauf zurück, Hebräer 2, Vers 17. Andere Königspriester sind auch da, nachzulesen, 1. Petrus 2, 2. Mose 19. Jesus als der Bräutigam ist da. Die im tausendjährigen Reich begonnene Hochzeit des Lammes wird fortgesetzt. Israel wird Braut und Weib sein. Und dann werden viele andere Heilskörperschaften noch da sein. Lesen Sie Psalm 45, lesen Sie Hebräer 2. Und ich habe noch nicht einmal die Bewohner des dritten Himmels genannt. Das sind dann die Engel. Und dann auch die Existenz der Himmel und aller Himmel sollte nicht unerwähnt bleiben. Dann sind dort die Wohnungen Gottes. Ich gestehe Ihnen, ich weiß nicht, wo sie sind. Auf der neuen Erde oder im dritten Himmel. Aber sie gibt's. Ich gehe hier, eine Stätte zu bereiten, Wohnung Gottes und so weiter. Wahrscheinlich fangen mal an auf der neuen Erde und die werden sich dann in die Himmel der Himmel fortsetzen. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Ich komme auf die Wohnung Jesu noch zu Wohnung Gottes noch zu sprechen. Vielleicht können wir von dort noch etwas ableiten. Die Ewigkeit lebt. Der Geist Gottes ist auch dort natürlich. Der Heilige Geist ist da, oder auch nur der Geist genannt. Aber der Geist ist immer aus Gott. Er ist immer der Ausfluss seiner Geistwesenhaftigkeit. Das ist ganz wichtig, das zu sagen. Er ist nicht eine eigenständige, selbstständige Person. Und dann ist der Geist und dann ist die Braut da. Und die sprechen, komm, Offenbarung 22, Vers 17. Eine neue Lebensweise ist da. Haben wir heute, nein, in diesen Tagen gehört, da sagt Jesus seinen Jüngern, ich esse mit euch wieder Brot und trinke mit euch Wein im tausendjährigen Reich. Aber auf der neuen Erde ist eine neue Lebensweise, da gilt das nicht mehr. Da schreibt Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Nicht, wenn es mal nichts zu futtern gibt, dann sage ich manchmal das Wort, das Reich Gottes, nicht essen und trinken. Ja. Oder meine Frau hat mal gesagt, wenn irgendwo was, sie sagt, ja, das mit Essen, das passt mir heute nicht, dann sage ich, das Reich Gottes ist nicht essen und trinken, sondern Friede, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, 17. Das neue Jerusalem als Modell für die Braut und die Frau des Lammes ist eine Überschrift von mir. Das neue Jerusalem ist gekennzeichnet durch die Mauer und die Stadt selbst. Sulamit, ein Bild auf die Braut, sagt im Hohen Lied 8, Vers 10, ich bin eine Mauer. Wenn das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt, dann ist das zuerst die Mauer. Auch hier wird sich erst nach und nach mit den Heiligen füllen, die heilige Stadt meine ich, wird mit denen gefüllt, die in den Ehebund eintreten. Modell dazu ist der Mauerbau unter Nehemia, ab Nehemia 2, Vers 11. Nachdem der Mauerbau fertig war, so wurde die Stadt wieder aufgebaut. Zuerst mit der Mauer. Lesen wir Nehemia 7, 4. Die Stadt aber war geräumig und groß. Und das Volk darin war spärlich und keine Häuser waren gebaut. Erst nach und nach, sogar unter Mühen, füllte sich die Stadt. Nachzulesen Nehemia 11. Folgende, 11, Vers 1 folgende. Und so wird es eben auch im neuen Jerusalem sein. So nach und nach wird sie gefüllt durch das zurechtgebrachte Israel zunächst einmal. Die Ehefrau und die Braut, darum geht's. Die zur Ehefrau gewordene Braut oder die zur Braut gewordenen Menschen, die durch die Gerichte gegangen sind. Und so wird sie sich füllen durch zurechtgebrachte Menschen, vor allem aus Israel, wo dann auch das hurische Israel, die Hure, durch den Messias zurechtgebracht wurde, nachzulesen, Hosea 1, Vers 1, folgende. In Offenbarung 21, 2 ist das neue Jerusalem die für ihren Mann geschmückte Braut. Offenbarung 21, 9 ist sie die Braut, die spätere Frau des Lammes. Und das große Ziel Gottes mit Israel, das große Ziel Gottes ist, hier steht in Jeremia 31, 22, die Frau wird den Mann umgeben. In der Mitte steht Jesus und die Braut drumherum wird den Mann umgeben. Oder im Bilde des heutigen oder Nehemia Jerusalem, in der Mitte steht der Tempel, Jesus, und drumherum die Stadt. Bilde, Tempel, Jesus, die Stadt, Weib und Braut. Mauer, Braut, die Stadt innen drin, selber die Frau. Die alttestamentlichen Modelle und Verheißungen erhalten ihre endgültige Erfüllung. Und erstaunlich, das, was da vom Himmel herabkommt, ist nur die Hütte Gottes bei den Menschen. Offenbarung 21, 3. Wie muss dann erst seine Wohnung aussehen? Nicht wahr? Die Stiftshütte war schon interessant. Aber wie war erst der Tempel? Noch ein Wort zur Mauer. Die Mauer hat 12 Tore von Perlen. Perle, im Gegensatz zu dem, was schon auch unsere Brüder leider geschrieben haben, ist die griechische Perle Margarites männlich und nicht weiblich. Männlich. Sie stellen die Tore und die Perlen stellen die 12 Stämme Israel dar. Denn auf den Toren sind die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels geschrieben. Die Mauer hat 12 Grundlagen und darauf sind die Namen der 12 Apostel des Lammes geschrieben. Der Baustoff, da sieht man das alles, Israel. Der Baustoff der Mauer sind Edelsteine, der Platz der Stadt ist aus reinem Gold, auf dem Platz steht der Buchbaum des Lebens, das kommt noch. Und die Nationen gehen dort hinein, Offenbarung 21, 24. Ich möchte allen Höllenbrötlichen fragen, wo kommen eigentlich diese Nationen her? Das würde mich doch mal interessieren. Das sind einfach Nationen. Das ist doch für die Gemeinde, die ist Leib Christi. Ja, was dann? Also die Nationen gehen dort hinein. Die Tore werden bei Tag und Nacht nicht geschlossen und Nacht gibt es nicht mehr. Niemals soll etwas Gemeines in sie hineinkommen, schon gar keiner, der Gräuel verübt und Lüge tut. Nur wer im Buche des Lammes des Lebens des Lammes geschrieben ist, darf sofort, ich habe es schon zweimal gesagt, darf sofort hineingehen und die anderen folgen. Kein Tempel ist zu sehen, der Tempel ist der Herr, der Gott, der Allmächtige und das Lamm. Es gibt auch keine Sonne, wissen wir alles auch, haben wir auch schon gelesen, Offenbarung 21. Und dort steht auch der Thron Gottes und des Lammes, Offenbarung 22,1. Und da gibt es eine wunderbare Verheißung in Sacharja 6, Vers 13. Ich liebe diesen Vers über alles. Der Rat des Friedens wird zwischen ihnen sein. Das lege ich aus auf den Vater und den Sohn. Sie bringen den Rat des Friedens, den sie ausgearbeitet haben, zum Ziel. Alles wird in den Shalom, in den Frieden Gottes, in die Vollkommenheit Gottes gebracht. Und von dort nach Offenbarung 22,1 geht ein Strom des Wassers des Lebens aus, glänzend wie Kristall. Und inmitten der Straße oder auch des Platzes und ihres Stromes, diesseits und jenseits, also muss der Strom verzweigt um diesen Platz herumlaufen, befindet sich der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und jetzt gibt es so tatsächlich auf der neuen Erde noch eine Zeitrechnung, denn die bringt jeden Monat ihre Frucht. Das ist eine Äon, das ist auch eine Zeitrechnung, eine göttliche Zeitrechnung natürlich. Unsere Monate sind nur ein Schatten des himmlischen Originals. Der Baum hat auch Blätter und die Blätter dienen zur Heilung und Therapie der Nationen. So, jetzt haben wir eine ganze Menge beschrieben. Ich bin noch nicht ganz fertig. Auf der alten Erde, also hier bei uns, die ist ja noch da, gab es, Überschrift das Paradies, gab es nie das Paradies. Es wird es auch nie geben. Zwar übersetzt die Septuaginta den Garten in Eden mit Paradies, doch im hebräischen Grundtext findet er sich nicht, dort steht nur Gan Eden. Allerdings gibt es den Begriff im Alten Testament, ist dort ein Lehnwort aus dem Persischen. Ich nenne nicht alle, zwei Stellen, sind drei. Salomo, Prediger 2,5, machte sich Gärten und Paradiese, hebräisch Paradisim. Und Hohelied 4,12, was der Freundin entspringt, ist ein Paradies, hebräisch ein Pardes. Die Perser liebten schöne Gärten, so ist deren Begriff als Lehnwort ins Hebräische und Griechische hineingekommen. Das Paradies auf der neuen Erde mit dem Zentrum Jerusalem, wo auch der Thron Gottes und des Lammes sein wird, da liegt eben auf der neuen Erde mitten im Zentrum Jerusalem. Nein, das Paradies auf der neuen Erde hat das Zentrum Jerusalem, wo auch der Thron Gottes und das Lamm sein wird. Dort ist natürlich auch das himmlische Zion, ein Berg der Erlösten und der Erlöse im Gegensatz zum irdischen Zion. Dort findet sich dann der Geist des gerecht gesprochenen Schächers im Paradies. Dort war auch Paulus nach 2. Korinther 12 war im Paradies. Er war aber auch im dritten Himmel noch dazu. Und der gehört auch zur neuen Erde. Und dort sind die Überwinder nach Offenbarung 2, Vers 7. Das sind die, die Überwinder aus dem Sendschreiben an Ephesus. Und dort im Paradies ist der Baum des Lebens. Offenbarung 2, 7, Offenbarung 22, 2. Etwas ganz Wichtiges. Im Garten Eden war der Zugang zu ihm versperrt. Auf der neuen Erde ist der Zugang wieder frei. Diesen langen Umweg hat Gott gemacht, um einer gefallenen Schöpfung die Rückkehr ins göttliche Leben zu ermöglichen. Und nicht nur das, sondern ihr auch das göttliche Wesen zu geben. Aus einem Psychikos, einem seelischen Menschen, wie es Adam war, wird nun ein geistlicher Mensch, der nach Gott geschaffen ist. Ich hätte Ihnen jetzt gerne noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich habe jetzt zwei, drei Blätter, habe mir schon vorher überlegt, übersprungen. Wir betrachten nunmehr die Menschen, die vor dem großen weißen Thron standen. Die einen müssen den Feuersee, weil sie nicht im Buch des Lebens standen. Die anderen werden nach ihren Werken gerichtet. Aber da gibt es Menschen, die glauben an Jesus, sind aber nie ganz durchgebrochen zum lebendigen Glauben. Was geschieht mit denen? Die werden alle in die Höhle verdammt. Unmöglich. Das sind Menschen, die haben Jesus nicht gekannt und haben gute Werke geübt. Was geschieht mit ihnen? Jesus, der gerechte Richter, dem alles Gericht übergeben worden ist, wird für jeden das richtige Urteil fällen. Ich kann und will das alles jetzt nicht vertiefen, aber hier muss eine Stelle genannt werden. Und das ist Römer 2, Vers 9 und 10. So, die lese ich jetzt vor. Römer 2, Vers 9 und 10. Auch dort steht nach meinem Evangelium, da sehen wir mal, was der Paulus alles zu sagen hatte. Römer 2, 6. Welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausharren in guten Werken Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben. Da steht nichts von Glauben. Nichts von Glauben. Aber denen, die gut waren, einfach so kurz gesagt, die denen verheißt er ewiges Leben. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, denen Zorn und Grimm. Und geht es in Vers 9 weiter. Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Jetzt 10. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und da ist kein Ansehen der Person bei Gott. So, nichts von Glauben, aber gute Werke. Was passiert mit diesen Menschen? Dort steht bei Paulus, sie bekommen ewiges Leben. Das geht nicht sofort. Das ist auch mein Thema heute. Wir müssen ein klein bisschen aushalten. Ich zeige Ihnen nachher, wie das abläuft. Aber sie müssen alle durchgerichtet werden, die Guten wie die Bösen. Das steht auch fest. Und nun möchte ich Ihnen, wie es ist eine Art zweiter Teil, aber der ist nicht so lang wie der erste, den Weg derer verfolgen, die in den Feuersee hinein mussten. Da stehen der Geist und die Braut am Feuersee, wo denn sonst, und sprechen, komm. Offenbarung 22, Vers 17. Also die stehen am Feuersee und die sprechen, komm. Und wer es hört, nicht jeder hört es, nur wer es hört, der spreche, komm. Ja, zu wem? Zu seinem Hintermann, zu seinem Nächsten. Der ist ja auch jetzt so schon dran zum Rauskommen. Und dann geht er heraus und bekommt als erstes etwas zu trinken. Denn es heißt weiter, und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, diese Leute, die haben doch Durst. Wer im Feuersee ist, hat doch Durst, oder nicht? Jetzt bekommen sie als erstes das Wasser des Lebens zu trinken, das neue Leben. Später am Strom des Wassers des Lebens werden sie sicherlich weiter trinken aus der Quelle des Wassers des Lebens, Offenbarung 21,6. Und nun geht es weiter. Ich lese Offenbarung 22,14. Glückselig die, erstens, die ihre Kleider waschen, Punkt. Und da steht bei Schlachtergebote halten, das stammt aus dem byzantinischen Reichstext, den die Kirche auch bis 1912 hatte, und da sieht man, dass der auch nicht ganz sauber ist, der byzantinische Reichstext, sondern die ihre Kleider waschen, also weiter, glückselig die ihre Kleider waschen, dass sie zweitens ein Recht haben an dem Baume des Lebens als Folge und drittens, weitere Folge, durch die Tore der Stadt eingehen. Aha, da ist das Ziel jetzt fast erreicht. Damit erreichen sie, jetzt sind sie aus dem Feuersee raus, und damit erreichen sie die nächste Station. Sie müssen ihre Kleider waschen. Wer aus dem Feuersee kommt, in dem sich noch unfertige Mithäftlinge befinden, muss sich von diesen reinigen, ganz abgesehen davon, dass wer aus dem Gefängnis kommt, sich erst einmal umziehen muss, um den alten Zustand endgültig ungültig zu machen. Erst jetzt ist man fähig, zum Eingang in die heilige Stadt doch noch nicht ganz. Jetzt wird auch meine Autoscheibe gewaschen. Danke, dass ich heute nichts gewaschen habe. Diesen Weg zum Kleiderwaschen und was danach folgt, müssen übrigens alle durchlaufen, die vor dem großen weißen Thron standen. Und jetzt nach dem Kleiderwaschen gilt für alle. Alle müssen ihre Kleider waschen. So. Und dann folgt der zweite Schritt. Sie dürfen zum Baum des Lebens gehen. Sie haben jetzt ein Recht am Baum des Lebens. Und dort werden sie zu ihrer weiteren endgültigen Heilung von den Blättern des Baumes nehmen. Denn die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Nationen. Steht dort. Und dann, jetzt sind wir wieder beim Text, essen sie die Früchte vom Baum des Lebens. Jetzt ist 1. Mose 3 repariert und sie heilen dadurch das ewige, durch alle Äonen gültige Leben mit Gott. Denn Gott hat gesagt, geht ja nicht zum Baum des Lebens, sonst lebt ihr ewig in eurer Sünden. Das kann ich nicht brauchen. Doch mit dem Essen vom Baum des Lebens ist noch etwas verbunden, das Recht, durch die Tore der Stadt, in die heilige Stadt zu gehen. Das ist dann der dritte Schritt von Offenbarung 22, 14. Und jetzt neue Überschrift in der neuen Stadt Jerusalem und der Stadt des neuen Jerusalems. Was erwartet sie im neuen Jerusalem? Ich sage jetzt einmal menschlich, sie gehen durch die Chore und blinzeln erst einmal, weil ihnen das Licht dann irgendwie zu hell ist, ja? Aber das war nur eine rhetorische Anmerkung. Dort begegnen sie nunmehr dem Priester nach der Ordnung Melchisedeks, Jesus dem Haupt und seinem Leib der Gemeinde. So. Jetzt geht's weiter. Und jetzt erfahren sie nunmehr den endgültigen Glauben, in dem sie Jesus, den Messias, sehen. Sicherlich haben sie den Glauben durch alle die Prozesse der Zurechtbringung erfahren. Doch jetzt sehen sie ihn, Jesus, in Wirklichkeit und Wahrheit. Jetzt ist der Glaube perfekt. Und jetzt fehlt ihnen noch etwas. Jetzt sind wir ganz paulinisch. Jetzt haben sie den Glauben und es fehlt ihnen noch was. Jetzt fehlt ihnen noch die Gnade. Und nun tritt die Gemeinde in Erscheinung. Sie begegnet ihnen mit dem Evangelium der Gnade. Haben wir gehört, gestern, vorgestern. Ein Vorkommen gibt es nur, Evangelium der Gnade. Wie liebe ich dieses Wort, das Evangelium der Gnade, das hören wir heute, dann hört es auf für eine gewisse Zeit und auf der neuen Erde kommt es wieder, das Evangelium der Gnade ist umsonst Gottes. Das habe ich gerade gesagt. Und damit fällt immer noch etwas. Immer noch sind wir bei Paulus. Jetzt haben wir den Glauben, jetzt haben wir die Gnade und was haben wir noch erlebt? Die Rechtfertigung, ganz einfach. Da ist dann die Rechtfertigung dran, die Rechtfertigung sein durch sein Blut und die Annahme des Sündopfers Jesu, die Annahme und Aufnahme des Erlösungswerkes des Lammes Gottes, des geschlachteten Lammes auf Golgatha. Es ist erstaunlich und nur geistlich logisch, dass gerade in der Offenbarung immer wieder vom Lamme geredet ist. 28 Mal, so habe ich gezählt, steht das Wort Lamm in der Offenbarung. Geschlachtetes Lamm, natürlich auch der Zorn des Lammes. Aber immer dem Ziel, das geschlachte Lamm ist dafür da, für die Erlösung zu rechtbringen und was alles noch dazu gehört. Das Blut des Lammes. Dann ist auch einer da. Ach, ich habe es da schon gesagt. Nein, da kommt noch was dazu. Dann habe ich schon gesagt, dass Melchisedek da ist. Der Priester des Höchsten, König von Salem. Er kam zu Abraham hinaus mit Brot und Wein, Bilder auf den gebrochenen Leib und das vergossene Blut Jesu, was wir immer wieder im Abendmahl verkündigen. Und jetzt spricht Jesus ihnen nunmehr die endgültige Vergebung zu und die Rechtfertigung und die Versöhnung mit dem Vater. Und jetzt kommt ein Lieblingsthema, es sei kein Lieblingsthema, aber ich liebe dieses Thema für mich, wenn ich da dran denke einfach. Da kommen in die neue Stadt Menschen, die sind aus dem Feuersee gekommen, sind aus dem Buch des Lebens gestrichen worden, die standen nicht einfach nicht mehr drin. Sie waren sozusagen identitätslos. Sie haben keine Geburtsurkunde mehr gehabt. Wie löst Gott dieses Problem mit diesen Anonymen? Ganz einfach. Er gibt ihnen eine neue Geburtsurkunde, wie du deinen Pass kriegst, nicht wahr? Und nun, meine liebe Geschwister, ich habe das noch aufgeschrieben. Jetzt kommt Erdbeeren mit Sahne. Erdbeeren mit Sahne. Psalm 87, der Psalm Erdbeeren mit Sahne. Besonders Vers 4, dort steht: Erwähnen will ich Rahab, das ist Ägypten, und Babels, man höre, diese wiedergöttlichen Orte, die werden da oben erwähnt, bei denen, die mich kennen, also die Jesus kennen. Siehe, Philister, und Tyrus, und Äthiopien, das ist Kusch. Und dann heißt es von denen, dieser ist da selbst geboren, im neuen Jerusalem. Jetzt kriegen sie eine neue Geburtsurkunde, das ist ganz einfach. Das ist ja unglaublich. Da werden die Bewohner dieser wiedergöttlichen Orte, vielleicht die Orte selbst, neu geboren. Wo verkündigt man so etwas? Aber so steht es geschrieben. Und noch Vers 5, Psalm 87. Und von Zion wird gesagt werden, auch das gilt auch für das widerspenstige und abtrünnige Zion. Der und der ist da drin geboren. Und der Höchste wird es, das neue Zion, befestigen. Ah, neugeboren im neuen Jerusalem. Und das nächste, Vers 6. Yahweh wird schreiben beim Verzeichnen der Völker, Völker zurechtbringung. Dieser ist das Selbst geboren, neugeboren natürlich. Hier bekommen sie, wie ich schon sagte, ihre neue Geburtsurkunde, das neue Leben, die Wiedergeburt und den Heiligen Geist und die Kindschaft. Nun steht dort im Text eigentlich nicht verzeichnen, das kann man auch so übersetzen, sondern beim Zählen. Gott wird beim Zählen schreiben, beim Zählen der Völker, dieser ist das selbst geboren. Gott zählt alles. Gott zählt jeden Menschen. Gott kennt jeden Menschen, jeden Einzelnen, alle sind gezählt. Keine Klaue darf zurückbleiben, 2. Mose 10, Vers 26. Und dann erfüllt sich auch der letzte Vers von Psalm 87, das Vers 7. Und singend und reigentanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Von dort kommt's, der Quelle des Lebens. Gott arbeitet so lange an seiner Schöpfung, bis alles lebendig gemacht ist, Nehemia 9,6. Und durch Jesus, den lebendig machenden Geist, alles verwandelt worden ist in Geistleiblichkeit. Denn der Geist macht lebendig, Johannes 6,63. Und dann erfüllt sich endgültig 1. Timotheus 6, Vers 13, dass Gott alles ins Leben zeugt. Und das gilt auch für die Engel, denn sind Söhne Gottes, Psalm 83, Hiob 1 und 2. Noch sind sie nicht neu gezeigt, aber verheißen ist es ihnen. Auch sie werden den Geist der Sohnschaft empfangen. Epheser 3, Vers 15. Ich könnte aufhören, aber ich will noch nicht aufhören. Ich wollte noch ein bisschen da bleiben. Das sind nur 2 Seiten. Überschrift: Die Finsternis bleibt nicht Finsternis. In Jesaja 45, Vers 1 steht, dass Yahweh vor seinem gesalbten Kyros, wenn ich nur wüsste, wen der darstellt, Pforten auftun wird und Türen vor ihm nicht verschlossen bleiben. Ich zitiere nunmehr Vers 32. Ich werde, sagt Yahweh, vor dir Kyros herziehen und werde das Höckerichte eben machen. Eherne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich werde dir Schätze der Finsternis und versteckte kostbare Vorräte geben. Um was geht es da? Da hat Gott, als er Satan verfinsterte, dessen ganze Herrlichkeit und Pracht, dessen gewaltigen Reichtum und dessen Kostbarkeiten und wertvollen Dinge in der Finsternis verborgen, sie vielleicht sogar in Finsternis verwandelt. Und jetzt, wenn Satan seiner Macht enthoben ist und er auf dem Weg der Zurechtbringung ist, öffnet Gott diese Schätze. Er führt sie durch sein Licht zurück in die Ursprünglichkeit, in die ursprüngliche Herrlichkeit. Gott gibt sie dem, für den Kyros das Modell ist. Ich sage Ihnen einen Satz, ein Wort, ich kann es nicht ex cathedra sagen. Da gibt es der Gemeinde, nicht wahr? Wir können uns nicht vorstellen, was das ist, doch ist es einleuchtend, dass es diesen Vorgang des Falles, der Verfinsterung, der Einschließung und der Wiederöffnung und der Wiederverherrlichung gibt. Wenn Jesus sagt, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war, Johannes 17,5, dann werden auch Satan und die Finsternis wieder zurechtgeführt in ihre ursprüngliche Herrlichkeit, denn es wird niemals Finsternis bleiben. Neue Überschrift, die Belohnung, Wiedererstattung. Gott wird alles wiedererstatten, was er genommen hat, und das nicht nur im Verhältnis 1:1, sondern nach seiner Güte, nach seinem Reichtum und vor allem nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 2:7, denn diese Gnade wird er einmal der ganzen Kreatur zukommen lassen. Wer das vertiefen will, dazu Gnadenherrlichkeit 1995, Seite 64, folgende. Nächste Überschrift, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Schließlich wird Gott alles wieder einsetzen in den vorigen Stand. Auch dazu, wer es nachlesen will, Gnadenherrlichkeit 1986, Seite 234, folgende und besonders Seite 248 und 49. Modell ist hierzu Nebukadnezar. Das Gewaltige daran ist, dass Nebukadnezar nicht nur eine Wiedereinsetzung im Verhältnis 1:1 erhielt, sondern es wurde ihm sogar ausnehmende Größe hinzugefügt. Daniel 4:36. Das Ziel Gottes ist es, dass er verherrlicht und gepriesen wird. Daniel 4:37. Aber auch, dass das Geschöpf, nachdem es vor ihm, das ist Jesus, die Knie gebeugt hat und zurechtgebracht worden ist, zu einer ausnehmenden, gottgemäßen Größe und himmlischen Herrlichkeit gelangt. Und das gilt auch für Satan. Und nur noch das Wörtchen droben, droben. Einst ging Jesus durch alle Himmel und über alle Himmel. Und er ist höher geworden als alle Himmel, Hebräer 7, 26, Hebräer 4, 14. Ja, er ging in den Himmel selbst, Hebräer 9, Vers 24, um vor Gott zu erscheinen. Er ging in die Wohnung Gottes zum Vater selbst. Die Wohnung Gottes ist jenseits aller Himmel und aller Schöpfung. Für diesen Begriff, Bereich benutzt die Schrift das Wörtchen droben, griechisch anno. Zahlwert 851, 23 mal 37, das lege ich jetzt nicht aus, aber ich habe es für mich doch durchgedacht. Da sagt Jesus in Johannes 8, 23, ich bin von oben, von anno, da oben, wo der Vater, von der Wohnung des Vaters ist, dort bin ich her. Philipper 3, 14, so jage ich dem Ziel zu nach dem Kampfpreis der Berufung, droben in Christus, Jesus. Kolosser 3,1. Suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Kolosser 3,2. Sinnet auf das, was droben ist, und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott
verborgen droben. Das ist heute schon drin, aber noch nicht geoffenbart. Das Jerusalem, ach Galater 4,26, das Jerusalem droben, aber ist frei, droben, welches unser aller Mutter ist. Oben, das ist über allen Himmeln, in der Wohnung und Welt Gottes, das Jerusalem droben ist frei und ist unsere Mutter, Galater 4,26. Damit ist nicht das neue Jerusalem drin, Himmel gemeint, sondern der Mutterschoß Gottes. Von dort aus geschehen die Neuzeugungen und Wiedergeburten. Das neue Jerusalem ist eher einem Geburtshaus zu vergleichen. Auch die dortigen Neuzeugungen gehen nur von oben, von droben, vom Vater aus. Aber Gott hat die Modelle, seine weibliche Seite, seine Geburtsseite, Jerusalem und Sarah. Philipper 3,20 steht, dass unser Bürgertum in den Himmeln plural ist und dass wir von dort her auch unseren Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Das ist absolut schlüssig. Aber wir sind nicht mehr Bürger, als Kinder und Söhne wohnen und sind wir beim Vater droben. Droben, ein paar Sätze dazu, ist die Wahrheit, griechisch Aletheia, das heißt unverhüllt. Dort ist Gott unverhüllt, das heißt, er muss sich dort nicht mehr vor seinen Geschöpfen verbergen, weil sie seine Lichtkraft nicht ertragen können. Dort ist der Geist der Wahrheit, 1. Johannes 5,6. Dort ist das wahrhaftige Licht, Johannes 1,9 und andere. Dort ist natürlich auch die Liebe des liebenden Vaters zu Hause. Dort ist der Vater der Herrlichkeit, dort ist der Vater der Erbarmung, der Gott allen Trostes. Dort ist der Gott des Friedens, der Geduld und des Ausharrens. Dort ist der Gott der Hoffnung, dort ist der Gott der Treue oder des Glaubens ohne Trug. Dort ist der Gott, der ein Gott ohne Veränderung ist, ohne Schatten, ohne Finsternis und ohne Böses. Und dort ist Jesus, der wartet, bis Gott ihm alle Feinde zu seinen Füßen legt. Hebräer 10, Vers 13. Noch 5 Zeilen. Am Ende wird Jesus sein ganzes Heilswerk vollbracht haben, die Schöpfung verwandelt. Noch einmal Jeremia 31, 22, das hat sich erfüllt. Die Frau umgibt den Mann, das bedeutet, die Frau Israel umgibt den Bräutigam, den Fülle Christus. Und dann werden sie zu einer geistlichen Einheit verschmelzen. Am Schluss wird alles in ihm, in Christus sein. Und dann übergibt der Sohn das Königtum und die Königsherrschaft an den Vater und Gott. Und den Vater und Gott wird sein, alles in allen oder in allem. So viel für heute Abend. Ich bete. Vater der Herrlichkeit, habe Dank für das gewaltige Erlösungswerk, das du in Gang gesetzt hast, dass deine Schöpfung geschaffen hast. Mit dem einen Ziel, sie zurechtzubringen nach dem Fall und sie zu verherrlichen, zu dir zurückzuführen, dass du wächst, dass deine Liebe sichtbar wird, dass deine Liebe sich ausbreiten, ausstrahlen kann, ausleben, auswirken kann. Und wir sind Teil davon. Wir dürfen ein wenig hineinschauen in die Liebesziele und dann auch in die Vollendung hinein. Mit unserem Auge, auch unserem inneren Auge, das nur stückweise sieht und erkennt. Vater, habe einfach Dank für das, was du vorbereitet hast. Dank an dich, Herr Jesus, dass du Ja gesagt hast zu den Liebeszielen Gottes und ans Kreuz dafür gegangen bist, um deine Liebe willen. Aber auch um der vor dir liegenden Freude willen, mit deiner Schöpfung, die zurechtgebracht wird. Und dann einfach Dank, dass die Liebe über alles siegt und unfassbar ist und uns alle einschließt. Segne uns heute Abend, segne die Nacht, geh mit uns. Begleite uns in diesen Tagen. Danke auch für den Regen, den wir bekommen haben, die Oberfläche wartet, auch die tieferen Schichten warten auf den Regen. Und dann danken wir auch für den Regen, den wir geistig hier bekommen und segne uns dann bis zum Schluss. Dass auch diese Stunden in der Ewigkeit wiedergefunden werden, dass sie uns auch wachsen lassen, prägen und dass einfach etwas hinausstrahlt von dem, was wir gelernt und gehört haben an unserer Umgebung, unserer Nächsten und wen immer wir begegnen. Erhöre unsere Gebete, die wir für alle Menschen beten und für alle Völker, Menschen, Obrigkeiten, Regierungen. Und wandle diese Zeit bald in eine neue Zeit, in dem du wiederkommst. Schließen wir den Vortrag, den Abend und legen es in deine Hände. Gepriesen sei dein heiliger Name. Vater, im Namen Jesu. Amen.